Aber dafür erzähle ich euch eine kleine Geschichte, die ich diese Woche gelesen habe. Da ist eine Familie, sie wohnt in einem Mehrfamilienhaus, eine gläubige, christusbezogene Familie, 3 Kinder, 6, 4 und 2-jährig. Und wie es so ist, irgendwann möchte man mir einmal ausgehen. Und weil sie Vertrauen haben zu einer Frau, 2 Stockwerke weiter unten, übergeben sie ihr das Babyphone, das hat schon mehrmals funktioniert. Aber was diese Frau nicht weiß, einfach zur Sicherheit, haben sie auch noch eine App über ihren iPod installiert, um ganz sicher zu sein, wenn da irgendetwas passiert, dass sie eingreifen könnten. Sie gehen aus zu Freunden, haben einen schönen Abend und kaum sind sie im Auto, ruft die Frau an. Der älteste 6-jährig hat einen Albtraum gehabt, ist erwacht und sie hören das jetzt auf ihrem iPad, auf ihrem Handy. Und die Frau, für die sie schon lange gebetet haben, aber nie richtig an sie herangekommen sind, punkto Glauben, sitzt am Bett und fragt: Ja, hör mal, was würde jetzt deine Mutter machen? Ja, sie würde beten. Ja, was würde sie denn beten? Ja, dass ich keine Träume mehr habe und wieder gut schlafen kann. Ja, meinst du, ich soll auch beten? Ja, mach du das. Ja, aber wie soll ich sagen, lieber Jesus, lieber Vater, ach, das spielt gar keine Rolle, das ist alles in Ordnung. Ja, und wie soll ich das beten? Dann sagt der 6-Jährige, weißt du was, ich sag's einfach und dann sagst du mir das nach. Und so hat er für sich gebetet und die Frau hat das nachgesprochen, am Schluss Amen gesagt und dann fragt die Frau, ist das jetzt gut gewesen? Richtig gewesen? Dann meint der Kleine, ja, für den Anfang war es recht gut, aber du musst einfach noch etwas üben. Ja, der Gottesdienst sollte ja das umfassen: Hören, sehen, erkennen und lernen. Für den Alltag etwas begreifen. Da berichtet eines Tages ein Pastor im Freundeskreis über eine interessante Begegnung. Aufmerksam hört der kleine Sohn des Hauses zu, bis er den Vater unterbricht. Papa, hat sich das wirklich zugetragen oder predigst du? Ja, am besten gehen wir gerade zum Text. Ich möchte euch bitten, nochmals aufzustehen für diesen Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich preisen und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten, von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen, dass sie den Menschenkindern seine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Der Herr ist getreu in allen seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Soweit der Psalm, ihr dürft euch wieder setzen. Dieser Psalm hat zwei Besonderheiten. Die erste: der ganze Psalm ist ein einziges Loblied auf die Größe Gottes und sein souveränes Handeln. Es ist der einzige Psalm mit dieser Überschrift, ein Loblied Davids. Du findest nirgends in den 150 Psalmen sonst diesen Titel. Das einzige Loblied Gottes von David. Und dieser Psalm, ihr habt es gehört, er enthält nichts anderes als Lob. Und zwar Lobpreis im höchsten Ton. Der Psalm enthält keine Bitten, keine Klagen, keinen Dank, sondern ausschließlich anbetendes Lob. Da könnte man auf den Gedanken kommen, ja, der David, der hat gut sprechen, der ist ganz sicher in einem Stimmungshoch gewesen, hat einen ganz besonders gesegneten Tag erlebt. Und dieser Psalm, ja, der gilt einfach auch für uns, für ganz besondere Tage, so seltene Halleluja-Meetings und nicht für den gewöhnlichen Alltag. Nein, da muss ich widersprechen. Denn dieser Psalm ist auch etwas ganz Besonderes, ist ein ABC-Psalm. Das heißt, jeder Vers beginnt mit dem Buchstaben des hebräischen Alphabets, und zwar fortlaufend. Und darum, ihr habt es vielleicht gemerkt, im Vers 13 hat es zwei so Sternchen gehabt. Dort fehlt ein Buchstabe. Und je nach Übersetzung ist dieser Buchstabe eingefügt oder nicht. Ich habe ihn eingefügt. In den neuesten Forschungen hat man entdeckt, dass das dazugehört, 22 Buchstaben. Also der Psalm 145 ist das ABC des Lobens. Psalm 119, wo das auch vorkommt, ist das ABC des Wortes Gottes. Oder in den Klageliedern, wo das auch vorkommt, das hebräische Alphabet, das ist das ABC des Klagens, des Leides, aber auch der Hoffnung. ABC bedeutet immer etwas Grundlegendes. Um eine Sprache zu sprechen, um sie zu verstehen, brauche ich das ABC. Und das ist etwas vom Ersten, was die Kinder in der Schule lernen, das ABC. So auch hier, das ABC des Lobes. Und da bin ich immer noch Erstklässler, Anfänger. Denn das Lob Gottes ist so etwas Umfassendes, so etwas Herrliches, so etwas Großartiges, dass alle Worte nie genügen. Wenn ich daran denke, dass ich als sterblicher Mensch mit dem lebendigen, ewigen Gott verbunden bin, dann kann ich den allmächtigen Gott nur rühmen. Aber er ist so erhaben. Es ist ein so großes Geschenk, diese Verbundenheit, dass ich das nie in der ganzen Tiefe erfassen kann. Und trotzdem, das Lob Gottes soll ABC unseres Alltags werden. Im Bitten und Flehen, da sind wir längstens Maturanden. Aber im Loben, ich weiß es nicht, wie es euch geht. Vielleicht sind wir da in der ersten, zweiten, vielleicht schon in der fünften Klasse oder in der Oberstufe. Darum sagt der Psalmist ja auch, täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Und mitten in diesem Lobpreis taucht unser Text auf, den wir etwas näher miteinander anschauen wollen. Vers 15 und 16. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Auch das ist ein Lobruf, ein Jubelruf. Dieser Text zeigt zwei Bereiche, wie Gott, der Herr, handelt. Im Vers 15 geht es um den Alltag, um die tägliche Fürsorge für das Alltagsleben, für die Existenz, Nahrung, Kleidung, Obdach und so weiter. Und im Vers 16 geht es um die Nahrung für die Seele, für den Frieden im Herzen, für die innere Ruhe, das Wissen, ich habe meine Bestimmung als Mensch in der Gnade Gottes gefunden. Das Wissen, Jesus Christus hat mein Leben neu gemacht, hat mir alle meine Schuld, meine Sünde vergeben. Und das ist Gottes Wohlgefallen. Ich erinnere in dieser warmen Zeit an Weihnachten, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Ja, wir werden das ganze Jahr erinnert. Dieses Thema hat drei Wörter. Gott begegnet Menschen. Und wenn ich jetzt, nein, gehe wieder zurück. Und wenn ich jetzt zuerst über Gott spreche, dann zunächst nochmals eine kleine Geschichte aus dem England des 19. Jahrhunderts. In einer Sonntagsschule kündigt die Lehrerin an, in 14 Tagen fahren wir ans Meer, machen einen Ausflug dorthin. Alle jubeln, denn zur damaligen Zeit waren alle Kinder noch nie am Meer gewesen. Das gilt auch für den kleinen Jack und seinen großen Bruder John. Wie haben sich die beiden doch gefreut. Und dann wird John krank, sehr krank. Und er kann nicht mitgehen. Und sein kleiner Bruder versucht ihn zu trösten. Hör, John, wenn du nicht ans Meer kommen kannst, so bringe ich dir dafür das Meer zurück. Und fort ist er. Es ist ein langer Sonntag. Gegen Abend sind sie zurück und der kleine Jack stürmt ins Zimmer und legt seinem Bruder eine Flasche mit Meerwasser aufs Bett. Darin habe ich das Meer. So ist das Meer. Nur viel größer. Siehst du das Meer? Es ist aber viel, viel, viel weiter, unendlich weit. Wenn ich jetzt versuche, etwas über Gott zu sagen, mit meinem begrenzten Verstand, so wisst, Gott ist viel, viel größer. Er ist viel, viel weiter. und er sieht auch viel, viel weiter. Wie stellt David Gott vor? Ich gebe da einige Punkte. Das erste ist, er redet ihn persönlich an. Dich, du, deine. Er ist verbunden mit Gott. Er hat eine persönliche Beziehung zu Gott. Du, sage ich normalerweise jemanden, den ich kenne, dem ich vertraut bin. Wenn David Gott so lobt, dann steckt da seine ganze Erfahrung des Lebens, seiner Begegnungen mit Gott dahinter. Ein Leben mit Höhen und Tiefen, ein Leben mit Siegen und Abstürzen, ein Leben mit Freuden und Trauern, Erfolgen und Versagen. Und in all diesen Situationen hat er Gottes Nähe erfahren, weil Gott, der Herr, ein persönlicher Gott ist. Du, dich, dein. Darum beginnt David mit Gott in diesem Psalm und darum redet David in jedem Vers von ihm. Was meint David damit? Er meint das Erste, Gott ist der Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Seht, die Bibel redet nicht von einem Urknallgott, der einmal am Anfang alles in Gang gesetzt hat und sich dann zurückgezogen und die ganze Weiterentwicklung der Zeit und dem Zufall überlassen hat. Gott hat alles erschaffen und seine Werke sollen ihn loben. Vers 10, alle deine Werke werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen, das sind seine Nachfolger. Aber das Allerwichtigste ist hier die Tatsache, dass Gott eben ein persönlicher Gott ist. Und so nennt ihn David auch in seinem ersten Vers, ich will dich erheben, mein Gott und du König. Und deinen Namen loben immer und ewiglich. Gott ist der Schöpfer. Das Zweite, David nennt ihn Herr, Jahwe. Das kommt 9-mal vor in diesem Psalm. Der Name Herr hat immer etwas zu tun mit der Beziehung von Gott zu seinem Geschöpf. Es ist der Name des Bundesgottes. So hat er sich in der Wüste dem Volk Israel vorgestellt. Der Name Jahwe heißt, ich kümmere mich um meine Geschöpfe. Es ist der Herr, der die Menschen liebt, der dich und mich liebt, der in konstanter Fürsorge für die Seinen da ist, für Leib und Seele. Es ist der Herr, der auch das Heil schenkt. David nennt ihn nicht nur Schöpfer und Herr, sondern er nennt ihn auch König. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Damit spricht David die Herrschaft Gottes an. Seine unerforschliche Größe, Würde, seine Macht, seine Wundertaten, die Pracht seiner Majestät, seine Stärke, seine Herrlichkeit, alles ist da drin. Das erinnert uns an die Titel, die Jesus Christus im Buch der Offenbarung bekommt. Herr aller Herren, König aller Könige. David redet ihn an als den, der über allem steht, auch über ihm. Und schließlich ist er immerhin irdischer König. Du König Gott. Es ist nicht ein Dekorationsgott, der unsere Familienfeste, Lebenshöhepunkte, vielleicht sogar Gemeindeanlässe wie eine hübsche Girlande verziert. Er ist auch nicht der Vorzeigegott, der in unserem frommen Leben die erste Geige spielt. Aber am Dirigentenpult stehen wir und bestimmen Takt und Einsätze. Nein, David ehrt ihn als König, als den Herrn, als der, der über allem steht. Und noch etwas weiteres ist da drin. David nennt und beschreibt sein Wesen und seine Eigenschaften. Ich gebe ganz kurz eine Auswahl. Studiert das, ist fantastisch. Er wird ewig genannt. Unerforschlich groß, gnädig, barmherzig, geduldig. An anderen Stellen steht langsam zum Zorn, voller Güte. So stellt sich Gott der Herr vor. Er ist treu in allen seinen Worten. Er ist gerecht in allen seinen Werken. Er ist gerecht in allen seinen Wegen. Er ist nahe allen Menschen, die ihn anrufen. Großartig. Es ist noch mehr drin. Einfach eine kurze Auswahl. Kennst du Gott so umfassend? Oder was hast du für ein Gottesbild? Ich bin überzeugt, dass manche Krisen im Leben als Nachfolger dieses großartigen Gottes dadurch entsteht, dass wir ein verkümmertes, manchmal auch ein falsches Gottesbild haben. Martin Luther hat einmal gesagt, ihr denkt zu menschlich von Gott. Dein und mein Gottesbild muss durch das Selbstzeugnis der Bibel geprägt sein. Sonst wird es am Schluss einfach eine Projektion meiner Gedanken über Gott. Und das ist die große Gefahr heute und auch eine Tendenz in diese Richtung. Genau an diesem Punkt tobt heute der Kampf im evangelikalen Lager um das Bibelverständnis, um ein Gottesbild, das weit über die Bibel hinausgehen soll. Und auch unsere Gemeinde wird sich dieser Auseinandersetzung stellen müssen. Und ich ermutige euch, einfach immer wieder über Gott nachzudenken und in der Bibel gleichzeitig zu forschen, wie Gott sich offenbart, was sein Wesen ist, was seine Eigenschaften sind und so den Glauben prägen lassen. Es gibt keinen dreieinigen Gott ohne den Gott der Bibel, ohne das Wort Gottes. Ich komme zum zweiten Teil noch, betone Menschen. Jetzt ist der Mensch an der Reihe und da fällt etwas Besonderes auch aus diesem Psalm auf. Aller Augen warten, alles, was lebt. Was heißt das? Alle. Gott will allen Menschen begegnen. Er gibt einfach eine Bedingung, die steht im Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, die ihn in Wahrheit anrufen, ernsthaft, echt, von ganzem Herzen heißt das. Dieses Wort alle ist quer durch diesen Psalm. Wir haben 9-mal Herr. Wir haben 18-mal das Wort alle. Und Gott meint alle, wirklich alle, ohne Ausnahmen, die ehrlich zu ihm kommen. Wir haben schon gehört in der Anbetungszeit, da geht es um die Generationen, um die Kindeskinder. Da geht es um alle, die den Herrn kennen. Da geht es um alle, die fallen, die im Glauben strauchen. Da geht es um diejenigen, die niedergeschlagen sind. Da geht es um die ernsthaften Beter. Da geht es um die Gottesfürchtigen. Da geht es um diejenigen, die Gott lieben. Aber auch auf der anderen Seite das Gericht über die Gottlosen. Immer alle. Und wenn du diesen Psalm durchliest, dann findest du dich in deiner Lebenssituation, ob niedergeschlagen, ob gestrauchelt oder was auch immer. Gott kümmert sich um dich in seiner Güte. Aller Augen meint auch noch etwas anderes. In jedem Menschen steckt eine tiefe Sehnsucht nach Angenommensein, nach Liebe und nach Erfüllung. Das sagt dieser Vers. Gott hat das erste Wort. Der Mensch, was wir Menschen sagen, ist immer nur Antwort oder das Zweite. Du und ich, wir haben das Sehnen des Menschen in unseren Herzen nicht erfunden. Es ist Gott gegeben. Im Buch des Predigers heißt es, er hat alles trefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Merkt ihr diesen Gegensatz? Der ewige Gott und der Mensch in seiner Begrenztheit. Aber wie der Mensch diese Sehnsucht, diese Ewigkeit, dieser leere Punkt oder was es auch ist in seinem Herzen füllen will, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Aber nur eine ist zielführend. Wenn Gott, der Herr, dieses innere Sehnen ausfüllt. Gott hat auch das letzte Wort über den Menschen. Auch über all diejenigen, die stolz, selbstbestimmt leben wollen. Was wir Menschen am Ende unseres Lebens haben, ist auch nur immer das vorletzte Wort. Das erste Wort eines Menschen zu Gott, über das die Bibel berichtet, drückt eine tiefe, gestörte Beziehung aus. Adam sagt, ich fürchte mich. Das letzte Wort des Menschen am Ende der Bibel drückt die tiefe Sehnsucht nach Heilwerden der Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, aus. Dort heißt es, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und dazwischen liegt diese wunderbare Heilsgeschichte von Jesus Christus, die alles verwandelt. Jesus Christus, der gekommen ist aus dem Himmel, um deine und meine Schuld stellvertretend auf sich zu nehmen und durch seinen Tod am Kreuz dafür zu büßen, damit wir gerecht werden können vor Gott durch ihn. Und so sieht das aus, was Jesus tut. Die Furcht vor Gott verwandelt Jesus in Freude an Gott. Die Angst vor dem heiligen Gott verwandelt er in die Sehnsucht des Heils. Das Verbergen, damals im Garten Eden, aus Furcht vor Gott verwandelt Jesus in eine tiefe Verbundenheit mit Gott. Das Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit verwandelt Jesus in das Bewusstsein, mir ist vergeben. Ich bin angenommen bei Gott. Das ursprüngliche Getrenntsein verwandelt Jesus in die Gemeinschaft mit Gott. Die Unruhe des Herzens verwandelt Jesus in einen tiefen Frieden. Die vergebliche Suche nach einem sinnvollen Leben verwandelt Jesus in ein Leben in der Fülle. Und all das vollbringt Jesus Christus. Der Psalmist sagt einfach, das ist das Wohlgefallen Gottes an den Menschen. Und jetzt noch das dritte Wort, begegnen. Da heißt es, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach oder mit deinem Wohlgefallen. Für wen gilt das? Wer kann Gott begegnen? Jedem Menschen, der das mit aufrichtigem Herzen tut. Er gibt allen, die sich zu ihm aufmachen, ihn fragen, ihn bitten, etwas von ihm erwarten. Gottes Liebe zum Menschen ist grenzenlos. Seine Liebe ist vorbehaltlos und maßlos. Seine Liebe ist restlos, aber nicht absichtslos und folgenlos. Gott, der Herr, hat für jeden Menschen die richtige Speise, denn Gott, der Herr, ist ein Gott des Alltags. A, B, C. Und jede Speise darf uns daran erinnern, Gottes Schenken ist nicht nur für besondere Tage reserviert, sondern heute, morgen im Alltag. Und darum lehrt Jesus auch seine Jünger beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Er sagt nicht unser Brot, sondern unser tägliches Brot. Das, was ich heute brauche, das bekomme ich, wenn ich ihn aufrichtig suche. Gott kommt nie zu spät, auch wenn wir manchmal warten müssen. Er kommt immer zur rechten Zeit. Auch wenn manchmal die Distanz lang wird im Beten, im Fürbitten und Gott uns lehren will, dran zu bleiben. David sagt, er hält alle, er stützt alle, die fallen, das ist Begegnen. Er richtet alle auf, die niedergeschlagen sind, das ist Begegnen. Er ist nahe denen, die ihn anrufen, das ist Begegnen. Er behütet diejenigen, die ihn lieben, das ist Begegnen. Immer zur rechten Zeit. Gottes Vorrat ist unerschöpflich, reich, unendlich verschieden, aber genau portioniert für den Alltag seiner Nachfolger. Unser Gott und Herr gibt sich in jede Situation des Menschen hinein. Nichts ist zu groß, dass er nicht damit fertig würde. Nichts ist jenseits, als wenn nicht Gott das wissen würde und eine Lösung bereit hätte. Er ist ja sogar mit deiner und meiner Schuld fertig geworden am Kreuz von Golgatha. Ein letztes. Wir werden heute Abend mal feiern nachher. Auch das gehört zum Begegnen unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus hat das eingesetzt am Abend vor seinem Tode. Und er sagt seinen Jüngern, es ist mein herzliches Verlangen, Passa mit euch zu feiern. Die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Ist das Letzte, was er tun konnte. Und während dieser Feier hat er das Abendmahl für seine Gemeinde, die entstehen wird, eingesetzt. Judas übrigens ist vorher hinausgegangen. Im Abendmahl sollen wir uns erinnern, was Jesus, der Sohn Gottes, an unserer Stelle gelitten hat. Abendmahl ist ein Erinnerungsmahl. Zugleich aber sollen wir wissen, dass wir damit des Herrn Tod verkündigen, bis dass er kommt. Das Abendmahl ist eben auch ein Hoffnungsmahl. Und es ist zugleich die Zusicherung von höchster Stelle, dass die Gemeinde nicht untergeht, bis er kommt. Und Abendmahl ist auch ein Verheißungsmahl. Und im Abendmahl geht eigentlich das buchstäblich in Erfüllung, was in Psalm 145 die Verse 15 und 16 gelesen haben. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Amen.